ARD.
SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Und wir holen heute die Räder aus dem Keller.
Endlich wieder Sonne, endlich wieder warm und man erfriert nicht mehr auf dem Fahrrad.
Das geht jetzt wieder los.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe schon angefangen mit den großen Touren. Nein, mit den kleinen Touren vielleicht.
Also auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten. Gestern haben wir eine lange Tour hier gemacht. Wir waren oben auf dem Schauinsland, 1000 Höhenmeter mit dem E-Mountainbike ausgeliehen.
Heute geht es ums Fahrrad und insbesondere den Umsatzmotor der Fahrradbranche, das E-Bike.
Für die Kurzstrecken fahre ich mit dem normalen Fahrrad und E-Bike, wenn wir längere Strecke machen. Ja.
Beides. Ich habe kein E-Bike, ich habe ein Travel unter anderem.
Ich habe ein gebrauchtes von meinem Bruder übernommen und wenn das mal nicht mehr funktioniert, dann vielleicht ein neues Jahr.
Würde ich gerne, ist mir aber tatsächlich zu teuer, liegt so in der Regel über meinem Budget. Bisher ist es noch zu teuer.
Normales Fahrrad, aber ich werde mir jetzt dann auch E-Bike zulegen, dass wir zusammenfahren können. Selber war ich so fit, dass ich immer mit E-Bike normal gefahren, aber so langsam dann über die Firma, über Jobradleasing, im Arbeitgeber.
Gebrauchte E-Bikes und ein Spezialhändler dafür sind Thema in unserer Sendung. Es geht um Reparaturen für E-Bikes und wir schauen aufs Leasing, ein Modell, das einen richtigen Lauf hat gerade, besonders mit E-Bikes.
Bietet sich an und ist dann am Ende des Tages auch günstiger.
Ich habe schon eins, ja, auch über Jobrad. Ist jetzt schon mein zweites, wo ich auf dem Weg so mache. Dann kann man nach 3 Jahren sich ein neues raussuchen und das andere verkaufen oder halt dann zurückgeben.
Also da kann man schon ordentlich sparen. Da, wo wir erst verkauft haben, also da sind wir fast eigentlich umsonst gefahren, die 3 Jahre. Und man hat immer das neueste Fahrrad.
Nicht nur in der Freiburger Innenstadt freut man sich auf den Frühling, auch Fahrradhändler und Hersteller setzen auf gutes Wetter, denn umso besser gehen ihre Geschäfte. Es ist buchstäblich eine Branche mit Rückenwind und Sonne im Gesicht. Seit Jahren steigt der Umsatz, in der Corona-Zeit dann geradezu sprunghaft. Und sogar in der Inflation hielten sich Kunden bei Fahrrädern erstmal nicht zurück. Inzwischen gibt es in Deutschland beinahe so viele Räder wie Menschen. So hat es der Branchenverband ZIV vor kurzem erklärt.
Es gibt einen deutlichen Trend zum Zweit- oder Drittrad, zum höherwertigen Fahrrad. Das merken wir deutlich. Wir machen uns keine Sorgen, dass es eine Sättigung gibt.
Die Frage stellt sich, denn es zeigt sich eine Bremsspur. Der Umsatz mit Rädern in Deutschland ist 2023 zum ersten Mal nach vielen Jahren etwas gesunken, auf gut 7 Milliarden €. Das sind immer noch 3 Milliarden mehr als vor Corona. Die Branche hat auch weniger Räder verkauft. Die Zahl ist gesunken auf so wenige wie seit 5 Jahren nicht mehr. Wobei der Rückgang bei E-Bikes deutlich geringer ist als bei klassischen Rädern. Burkhard Stork ist Geschäftsführer des Herstellerverbands ZIV. Mit ihm habe ich mich nach der Vorstellung der Zahlen noch einmal am Telefon verabredet. Herr Stork, ist der Corona-Boom vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben den großen Sprung in den Corona-Jahren gemacht. Dann ist natürlich, jeder erinnert sich an den Suezkanal und an Chips, die nicht lieferbar waren. Wir haben dann tatsächlich in 20 und 21 nicht alles das bauen können, was bestellt war. In 22 kamen dann sehr viele Teile und wir haben insbesondere in der zweiten Hälfte von 22 sehr, sehr viel gebaut. Und dann kam so ein kleiner Einbruch beim Konsum, die großen Energiepreisrechnungen, die Unklarheit nach dem Ukraine-Konflikt. So dass wir dann in 23 einen Hauch weniger verkauft haben und auch einen Hauch weniger produziert haben, weil aus 22 noch Überhänge da waren. Aber sowohl in den E-Bike-Verkaufszahlen als auch in den Umsatzzahlen eine deutliche Stufe über vor Corona. Also der Boom ist nicht vorbei. Es wird weiter hochgehen. So boommäßig, klar, wie von 2019 auf 2020 mit Corona wird es nicht mehr sein, aber es wird sich in aller Ruhe nach oben fortsetzen.
Also keine Krise? Wobei, vor ein paar Wochen haben Sie in einem Interview noch gesagt, die echte Krise komme erst 2024.
Wir sind inzwischen positiver gestimmt. Wir gehen davon aus, dass die Lager sich in der ersten Jahreshälfte noch leeren und dass die Produktion bei den Fahrzeugen dann noch deutlicher wieder anspringt und dass dann auch bei den Teileherstellern, bei den Zulieferern. Ich bleibe dabei, die Tendenz, insbesondere im E-Bike, zeigt so deutlich nach oben, dass wir dann wieder in ruhigere Jahre kommen.
Wie wichtig ist denn das E-Bike für Ihre Branche?
Es ist das Zugpferd. Vor 15 Jahren ist das E-Bike mit reingekommen. Die Branche hat sich seitdem vollständig verändert. Wenn ich heute zu einem großen Fahrradhersteller gehe und sehe, was da an Qualitätsprozessen hinterlegt ist, an Arbeitsschritten, auch an Ausbildungsqualität der Männer und Frauen am Band, das ist was vollkommen anderes als noch vor 20 Jahren. Wir sind in ganz anderen Qualitätsstufen angekommen und natürlich auch in einer völlig anderen Wertschöpfung. Lange, lange vor dem E-Bike lag unsere Branche mal bei 2 Milliarden Umsatz. Im vergangenen Jahr haben wir 7 Milliarden Umsatz gemacht. Da ist natürlich ganz klar, dass bei vergleichbaren Stückzahlen die Wertigkeit des einzelnen Stücks massiv in die Höhe gegangen ist.
E-Bikes sind auch letztes Jahr im Schnitt noch mal teurer geworden. Viele Händler berichten, dass sie das Lager noch ziemlich voll stehen haben. Sie haben es auch angesprochen vorhin. Was heißt denn das für Kunden? Sind die Chancen für Schnäppchen gut? Muss ich da jetzt schnell sein im Moment?
Im Moment sind Fahrräder etwas günstiger als sonst. Zu hoffen, dass man da 50%, 60%, 70% Nachlass kriegt und unter Einkaufspreis, unter EK, wie wir sagen, was verkauft, das heißt Quatsch, das passiert nicht. Hochwertige E-Bikes sind etwas günstiger. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn jetzt 4 Wochen am Stück die Sonne scheint, dann sind die Lager leer.
Sagt Burkhard Stork, Geschäftsführer des Fahrradindustrieverbands ZIV. Die Chancen, ein Rad oder E-Bike mit Rabatt zu bekommen, sind also zumindest aktuell gar nicht so schlecht. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, beim Fahrradkauf zu sparen. Über gebrauchte Räder reden wir später noch. Jetzt geht es ums Leasing. Das wird immer beliebter, nicht nur bei Kunden. Für Händler hat es geradezu überragende Bedeutung, so hat es der Verband VSF kürzlich erklärt, mit rund 40% Umsatzanteil. SWR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler stellt vor, wie das Konzept funktioniert und für wen es sich lohnt.
In einem von Freiburgs hipperen Fahrradläden, dem Mount 7, wird kurz vor Ladenöffnung schon emsig vorbereitet. Die Mitarbeiter schieben teuer aussehende Räder durch den Raum, ölen Ketten oder beugen sich über Laptops. Einer von ihnen ist Torin Kuhn. Er steht an der hauseigenen Kaffeebar. Früher war er Schauspieler. Mit Beginn der Corona-Krise ist er dann in die Fahrradbranche gewechselt und folgte damit bezeichnenderweise der natürlichen Marktdynamik. Weg von der Lockdown-geplagten Kulturbranche, mitten rein in den neuen Boomsektor. Die beiden Jobs hätten durchaus Parallelen, sagt Torin Kuhn und lacht.
Wir wollen ja irgendwie keine Rollen spielen, sondern wir wollen ja ganz authentisch als wir selber irgendwie was empfehlen. Und das ist das, was auf der Bühne oder auch beim Film oder so im Fernsehen auch wichtig ist. Also wir können sehr gut erkennen als Zuschauer, ist das quasi authentisch, berührt mich das, was da jemand quasi spielt oder kaufe ich dem das nicht so ab?
Und mit abkaufen nennt er gleich mal ein entscheidendes Stichwort. Der Laden läuft. Mount 7 startete 2019 mit 3 Leuten, mittlerweile arbeiten hier 60 Menschen. Dieses Wachstum hat Mount 7 unter anderem einem Konzept zu verdanken, das es bereits seit mehr als 10 Jahren gibt, das aber während der Pandemie erst so richtig Fahrt aufnahm, das Fahrradleasing. Gut ein Drittel des Umsatzes generiert das Unternehmen nämlich über geleaste Räder, sagt Torin Kuhn und öffnet am Computer die Statistik des erfolgreichsten Leasinganbieters Jobrad.
Hier haben wir eine Grafik, da sieht man quasi, wie viel Umsatz man mit Jobrad in den jeweiligen Monaten macht. Im Januar haben wir 160.000 ungefähr Umsatz mit Jobrad gemacht, im Februar 212.000 Umsatz und im März sind wir...
Jobrad ist der Branchenführer. Über ihn wickeln sie rund die Hälfte der Leasingverträge ab, sagt Kuhn. Die andere Hälfte teilen die rund 25 kleineren Anbieter untereinander auf. Das Prinzip funktioniert genau wie beim Dienstwagen. Der Arbeitgeber least in Anführungszeichen ein Fahrrad bei einem Leasingunternehmen und stellt dieses seinem Angestellten 3 Jahre lang zur Verfügung, zu einer monatlichen Rate. Über den Steuervorteil Gehaltsumwandlung muss der Angestellte nur 0,25% des Fahrradpreises versteuern. Er kriegt es also fast steuerfrei. Anders als wenn er sich das versteuerte Gehalt hätte ausbezahlen lassen und sich selbst ein Rad gekauft hätte. Das bedeutet, wenn er das Fahrrad am Ende der 3 Jahre zum Restpreis übernimmt, kostet es ihn unterm Strich rund 40% weniger, als wenn er es im Laden gekauft hätte. Ein Angebot, das kaum einer ablehne, sagt Tobias Hempelmann vom größten deutschen Fahrradhandelsverband VDZ.
Win-win-Situation für alle. Wir gehen so von über 90% aus, dass die Leute nach 3 Jahren ihre Leasingräder übernehmen. Das zeigt, wie zufrieden man ist und dann auch ganz normal, ich sage normaler Besitzer des Fahrrades wird, weil vorher gehört es ja der Leasingfirma.
Die Händler hingegen profitieren unter anderem davon, dass Fahrradleasing dafür sorgt, dass sich insgesamt mehr Menschen ein Fahrrad zulegen. Die Leasingunternehmen kaufen in großen Stückzahlen bei den Händlern ein, zwar zu Rabatten, aber unterm Strich lohne sich das trotzdem. Hinzu komme, dank Leasing leisten sich die Menschen deutlich teurere Räder. Im Schnitt kostet ein geleastes Rad 3.700 Euro, ohne Leasing liegt der Durchschnittspreis bei 1.700 Euro. Damit steigen natürlich Umsatz und Gewinn für die Händler. Für die Gleichstellung von Dienstauto und Dienst Fahrrad hatte vor Jahren der Branchenprimus Jobrad gesorgt.
Eigentlich hat unser Gründer damals aufgrund eines Frusterlebnisses, dass er zu seinem Arbeitgeber gesagt hat, ich hätte eigentlich statt eines Dienstwagens viel lieber ein Dienstfahrrad, und dann gehört hat, Dienstfahrrad können wir aber nicht, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass eben Jobrad gegründet wurde. Also dieses Modell gab es vorher einfach nicht.
Florian Bauer ist seit 2 Jahren Geschäftsführer bei Jobrad. Er empfängt mich im Freiburger Jobrad Hauptquartier, einem modernen Neubau in Bahnhofsnähe. Viel Holz, viel Glas, auf den Fluren fast nur junge Menschen. Im Markt liege noch einiges an Potenzial, sagt Bauer. Wegen der Inflation werde das Prinzip Ratenkauf mit Steuervorteil attraktiver. Außerdem sei Fahrradfahren natürlich ökologischer als Autofahren.
Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass immer mehr Menschen auch gerade in urbanen Gebieten nicht nur wegen Nachhaltigkeit mehr Fahrrad fahren, sondern auch, weil es halt einfach nervt, mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein und im Stau zu stehen.
Jobrad hat im vergangenen Jahr 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht. Die erste Zahl, die das Unternehmen seit der Gründung veröffentlicht hat. Damit lässt sich ihr das Wachstum natürlich nicht abbilden, aber die Zahl der Mitarbeitenden, die spricht für sich. Noch vor 5 Jahren, also kurz vor Corona, waren es gut 200, heute sind es mehr als 800. Vor einem Jahr stand Jobrad in der Kritik. Man hatte die Preispolitik umgestellt, sodass die Händler Jobrad höhere Rabatte gewähren mussten. Es gab viel Unmut in der Branche. Das habe er durchaus verstanden, sagt Bauer. Das Timing sei einfach ungünstig gewesen. Der Branche ging es nach dem Corona-Boom wieder schlechter. Allerdings habe man aufgrund der Inflation selbst höhere Kosten gehabt und damit keine Wahl. Mittlerweile haben sich die Wogen einigermaßen geglättet. Jobrad hat ein paar Zugeständnisse gemacht. Händler und Verband wiederum loben, dass der Branchenführer viel Geld in Marketing stecke und damit den Markt vergrößere, was am Ende natürlich allen zugute komme. Dennoch sagt Tobias Hempelmann vom Verband VDZ, es gäbe ja noch 24 kleinere Leasingunternehmen und Konkurrenz belebe bekanntlich das Geschäft.
Der freie Wettbewerb, das macht sich extremst natürlich bemerkbar und da sind natürlich auch kleine, flexible bei, ich will nicht sagen Wadenbeißer, aber zumindest welche, die da sehr rangehen und sich dann sehr flexibel auf so Ausschreibungen und diese Geschichten einschießen, und das macht natürlich, das ist natürlich gut für alle, dass es da einen Markt gibt. Das ist sehr gut für den Endverbraucher, dass da der Wettbewerb größer und vielfältiger wird.
Der Beitrag von Stefanie Geißler. Was passiert eigentlich mit den Leasingrädern, wenn man sich nach ein paar Jahren ein neues holt? Dann landen viele auf dem Gebrauchtmarkt und den schauen wir uns jetzt genauer an. HR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Nieswand hat sich bei einem großen Gebraucht-E-Bike-Händler für uns umgesehen und erklärt, was man beim Kauf beachten sollte.
In Frankfurt im Rebike-Laden für gebrauchte E-Bikes. Store-Manager Thomas Stuppe schraubt Pedalen an ein Fahrrad für eine Probefahrt, denn dieses Rad ist gerade erst hier angekommen.
Wir nehmen dann hier eine Endmontage vor, machen nochmal einen Check-up. Nicht, dass über den Transport irgendwo was passiert ist, weil der Spediteur vielleicht nicht aufgepasst hat, ein Karton umgefallen ist oder so. Dann machen wir nochmal eine Systemanalyse, kontrollieren Akku und Motor.
Schließlich sollen die Kunden ein einwandfreies E-Bike erhalten, wie Carmen, die extra aus Kirchvers bei Marburg angereist ist.
Ich fahre also schon seit 4 Jahren E-Bike und unseres ist einfach in die Jahre gekommen und es durfte mal was Neueres sein.
Stichwort etwas Neueres. Ein neues E-Bike wird es nämlich nicht, sondern ein gebrauchtes. Warum?
Ja, weil selbst ein neues nach 100 Kilometern gebraucht aussieht. Und wenn das jetzt wie hier das hat, jetzt 500 Kilometer drauf, das ist eigentlich nichts. Aber im Preis macht es halt einiges aus.
Ihr Mann Klaus ergänzt.
Unsere alten Fahrräder waren auch schon gebraucht und da ist kein Verschleiß dran eigentlich. Das ist wie ein Jahreswagen.
Und so lässt sich auch beim E-Bike Geld sparen. Bis zu 40% gegenüber dem Listenpreis, so Store-Manager Thomas Stuppe. Die Preisspanne reicht von etwa 1.500 bis über 5.000 Euro. Abhängig unter anderem vom Motor, vom Akku und der Ausstattung.
Die Topseller sind in der Regel SUV-Bikes, Tracking-Bikes, alles was so Richtung Mountainbike schon geht, aber trotzdem STVO-konform ausgestattet ist mit vollständiger Beleuchtung, mit Schutzblechen.
Verkauft werden sie alle mit 1 Jahr Gewährleistung und 2 Jahren Garantie auf Motor und Akku. Die meisten gebrauchten E-Bikes sind hier 2, 3 Jahre alt und kommen aus dem Leasing, so Thomas Bernig, Geschäftsführer von Rebike in München. Und die Nachfrage ist riesig.
Wir werden ehrlicherweise momentan total überrannt. Ich glaube, das Konsumverhalten ändert sich. Also einerseits schauen die Leute schon auf jeden Euro. Und jetzt gibt es halt auch genügend Auswahl an gebrauchten E-Bikes. Wir haben über 2000 Bikes auf unserer Webseite. Insofern ist es ein Riesentrendthema und wir kommen der Nachfrage fast gar nicht hinterher.
Rebike setzt dabei auf Marken-E-Bikes wegen der Qualität, so Thomas Bernig, und geht davon aus, allein in diesem Jahr über 20.000 Fahrräder zu verkaufen. Übers Internet und in den eigenen Filialen. Grundsätzlich ist es ein guter Zeitpunkt, sich nach gebrauchten E-Bikes umzuschauen, sagt auch Pablo Ziller, Pressesprecher des Verbands ZEV, die Fahrradindustrie, sei es nun im Fachhandel oder auch privat.
Sie können bei privaten Verkäufern natürlich unter Umständen bessere Schnäppchen machen, weil dort nicht so stark der Verkäufer darauf angewiesen ist, jetzt damit sein Unternehmen zu finanzieren. Sie sind dann natürlich stärker darauf angewiesen, wie beim Autokauf ähnlich auch, einfach genau zu gucken, kaufen Sie hier ein gutes Produkt.
Neben einer Probefahrt könnte ein sogenannter Systembericht Sinn machen, denn der gibt Auskunft über den Zustand des Akkus und die gefahrenen Kilometer. Auch ein Kaufvertrag ist sinnvoll und die Vorlage der Originalrechnung. In Frankfurt sind Carmen und Klaus dann fündig geworden. Für jeden gibt's ein neues, gebrauchtes E-Bike.
Ich freue mich aufs Fahren.
Wir warten die erste Tour ab. Freuen wir uns drauf.
Jutta Nieswand hat über den Markt mit gebrauchten E-Bikes berichtet, in dem noch viel Potenzial steckt. So hat es mir auch der Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbands ZTV, Burkhard Stork, in unserem Gespräch erklärt.
Die Idee, einen großen Gebrauchtmarkt zu installieren und vielleicht ein bisschen aufs Auto zu gucken und zu sagen, wenn wir denen, die ganz viel fahren, alle 3 Jahre ein neues Fahrrad gönnen oder wenn die sich das gönnen und wenn wir dann gleichzeitig gute Gebrauchträder nach 3 Jahren in den Markt bekommen, die dann günstiger sind, dann erschließen wir ganz neue Käuferschichten. Dann ist das eine großartige Chance für die Industrie, für die Händler, Händlerinnen und Händler und für die Verkehrswende. Ich hoffe sehr darauf, dass wir als Branche, zu der Leasing genauso gehört wie Hersteller und Händler, als Branche stärker in diese Gebrauchtverwertung einsteigen. Wir werden sowas wie Einschätzungslisten, ich glaube im Auto sagt man immer die Schwacke-Liste, das werden wir für Akkus und Fahrradmotoren auch brauchen, aber ich bin auch ganz sicher, dass wir da Lösungen finden.
E-Bikes auf der Überholspur, das ist unser Thema heute. Wir reden über die Fahrradbranche. Der E-Bike-Trend bringt nicht nur Industrie und Händlern viel Umsatz, sondern auch einem Handwerk, nämlich Fahrradwerkstätten. SWR-Reporter Wolfgang Brauer stellt uns einen Betrieb vor, der schon früh auf E-Bikes gesetzt hat.
Fahrradwerkstatt Nüblingen in Denzlingen bei Freiburg. Schon vor fast 10 Jahren hat sich der kleine Betrieb als Pionier auf E-Bikes spezialisiert. Dicht an dicht stehen die Elektrofahrräder in dem kleinen Ausstellungsraum. Eine Kundin aus dem Ort hat vor einer Woche ein neues E-Bike gekauft, um mit ihrer Freundin Ausflüge zu machen. Sie hat noch viele Fragen. Ihr ist klar, dass der Fahrradfachbetrieb für sie immer wichtiger wird.
Naja, weil es ja Elektronikteile hat, die an einem normalen Fahrrad nicht sind. Also ich denke mal, dass man da schon regelmäßig nachgucken muss. Hat einen Inspektionsplan wie bei einem Auto?
Dazu hat Firmeninhaber Andreas Tümm einen kleinen Prüfstand in seiner Werkstatt, der mit einem Computer verbunden ist.
Über dieses Programm kann man dann sehen, welche Komponenten am E-Bike dran sind. Und man kann die Komponenten einfach testen, man kann sehen, konfiguriere sozusagen, was die Schiebehilfe leisten soll.
Etwa die Hälfte seiner Reparaturen sind inzwischen an E-Bikes, Tendenz steigend, weil immer mehr Stromfahrräder verkauft werden, die jetzt nach und nach wieder bei ihm in der Werkstatt landen. Außerdem kommen E-Bikes viel häufiger zur Reparatur als herkömmliche Fahrräder.
Also beim E-Bike fällt halt auf, dass ziemlich viel Bremsgeschichten sind, weil die Leute einfach schneller fahren. Durch die Scheibenbremsen können sie halt ein bisschen später bremsen und stärker bremsen teilweise. Und es geht halt ein bisschen auf den Verschleiß, das merkst du schon. Und dadurch, dass die Räder jetzt teilweise in so eine SUV-Klasse abrutschen, also immer dickere Reifen, immer schwerer werden, geht halt auch Speichenbrüche etc. so Geschichten. Kommt immer drauf an, wie eins fährt halt.
Deshalb sollten E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer richtig schalten, zum Beispiel nie unter Volllast. Sie sollten vorausschauend fahren, immer zunächst vorsichtig bremsen, möglichst nie abrupt, rät Werkstattmitarbeiter Ansgar Scherer, der beim E-Bike auch umdenken und dazulernen musste.
Man geht an ein E-Bike schon ein bisschen anders ran als an ein gewöhnliches.
Man hat natürlich noch die Komponenten, Batterie, Elektronik, Motor, Display, die Verkabelung. Da muss man schon nochmal speziell ein Augenmerk drauf haben.
Ja. Da haben Sie jetzt halt extrem zu wenig Luft
drin. Ich habe das auf so Rollen im Keller stehen gehabt.
Weil da machen Sie der Reife innen drin kaputt, also der Schlauch auch.
Aber auch wer besonders sorgfältig mit seinem Rad umgeht, muss öfter zur Reparatur, denn E-Bikes wiegen mehr und werden häufiger genutzt und fahren viel schneller als normale Fahrräder.
Ja, also es ist ganz einfach so, dass viele dann das merken, oh, da bin ich ja ganz schnell im Ort, da komme ich von A nach B, ohne mich groß anzustrengen. Und daher wird es mehr genutzt.
Hinzu kommt, weil es immer mehr geleaste Räder gibt, gibt es auch mehr Wartungsverträge. Andreas Tümmert einen solchen mit dem Freiburger Anbieter Jobrad. Der spült ihm zusätzliche Kunden in die Werkstatt.
Die kriegen praktisch ein Anschreiben und dann bringen sie es uns und die Abrechnung läuft über Jobrad dann.
Aber für solche E-Bike-Inspektionen müssen seine Mitarbeiter besonders geschult sein. Der Zweiradmechaniker wird immer mehr zum Zweiradmechatroniker. Das beobachtet auch der Bundesinnungsverband Zweiradhandwerk. Er sieht noch mehr Geschäft auf seine Betriebe zukommen, weil die Räder immer komplexer werden. Wichtig sei, dass genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen und die Branche auch genügend ausbilde, denn der Service werde immer wichtiger. So rechnet auch der Betrieb von Andreas Tümm, der auch selbst ausbildet, weiterhin mit guten Geschäften. Ein Job mit Zukunftschancen, meint auch Mitarbeiter Ansgar Scherer, überzeugt.
Weil das Fahrrad einfach sehr an Stellenwert dazu gewonnen hat in den letzten Jahren und für viele Personen auch eindeutig einen Autoersatz darstellt. Das heißt, die Fahrräder müssen zuverlässig sein, die müssen funktionieren. Von der Werkstatt, von den Reparaturen aus sehe ich da schon noch einige gute Jahre in der Zukunft.
Wolfgang Brauer berichtete für uns aus einer Fahrradwerkstatt. Ja, nach dem Fahrradkauf und der Wartung fehlt jetzt noch der richtige Helm. Gerade am E-Bike, wenn man schnell unterwegs ist. SWR-Reporter Christoph Mautes hat sich den neuesten Test für uns angeschaut und Expertentipps für die Wahl des richtigen Kopfschutzes eingeholt.
Oben ohne oder doch lieber mit? Eigentlich sollte sich diese Frage für Radfahrer gar nicht stellen, für viel zu viele tut sie das aber nach wie vor. Auf dem Weg zum Interview mit Lukas Reuscher von der Verkehrswacht zähle ich einfach mal durch. Nicht einmal die Hälfte der Radfahrer, die mir in Mainz begegnen, tragen einen Helm. Damit liegen die Mainzer wohl ziemlich gut im Schnitt, sagt Reuscher.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Richtwert. Es liegt sogar noch etwas darunter. Unter 50% der Radfahrer tragen einen Helm während des Radfahrens. Ja.
Leider, denn am Ende ist der Radfahrer immer der Schwächere im Straßenverkehr, sagt Lukas Reuscher.
Mir fehlt die Knautschzone im Vergleich zum Autofahrenden. Ich habe keine fest verbauten Airbags an meinem Fahrrad.
Und weil jeder Zentimeter Knautschzone das eigene Leben retten kann, ist die Frage nicht ob, sondern welchen Helm man kaufen sollte. Einen Anhaltspunkt gibt es zum Beispiel im neuen Heft von Stiftung Warntest. Die hat Fahrradhelme getestet, nur zwei im neuen Test waren wirklich gut. Beide kosten mehr als 80 Euro, aber...
Einen direkten Zusammenhang, dass ein billiger Helm zwangsläufig schlecht ist, gibt es nicht. Es gibt auch noch Helme aus unserem Vorgängertest, die noch erhältlich sind. Da waren sogar gute Helme dabei für unter 50 Euro.
Das sieht auch Andreas Erhardt vom Fachgeschäft Radgeber in Mainz so. Erstmal Hauptsache, was auf dem Kopf.
Jeder getragene Helm ist besser als kein Helm, das auf jeden Fall. Er sollte halbwegs passen und vor allem getragen werden. Wenn ich dann eben noch mehr draufpacken will, kann ich mir die neuen Technologien anschauen.
Die heißen dann etwa MIPS oder Kineticore. Beides zeigt mir Andreas Erhardt. Bei Kineticore sollen kleine zusätzliche Würfelchen innen im Helm den Aufprall zusätzlich dämpfen.
Das sieht eher so aus wie ein bisschen so ein Gerippe, ne?
Ja, so ein Grätenmuster. Wie Lego nicht fertig gebaut, nur deutlich weicher. Und beim MIPS habe ich eine Plastikfolie, die drin liegt. Und die kann in alle Richtungen so 10, 15 mm nachgeben. Und das ist so, Ganze ist ein Gummi gelagert. Und wenn ich eben Bodenkontakt habe, sorgt das dafür, dass der Kopf nicht direkt mitgerissen wird, sondern so ein ganz klein bisschen weniger Beschleunigung hat. Und es sorgt für weniger Schädel-Hirn-Traumata, sagt die Forschung.
Wer dann auch noch zusätzlich besser gesehen werden möchte, für den ist etwa Lumos eine Option. Ein Helm mit eingebauten Lichtern und sogar Blinker.
Und ich habe eine kleine Fernbedienung am Lenker. Und wenn ich die drücke, blinkt eine Seite entsprechend, wo ich hinfahren möchte. Und wie man es vom Motorroller kommt, damit ich den Blinker auch wieder ausmache, ich höre das Piepsen.
Einige Zeit lang gab es auch Airbags für den Kopf, die sind allerdings etwas kurios vom Markt verschwunden, hatten aber ohnehin ihre Schwächen, sagt Andreas Erhardt.
Der Nachteil war, ein Airbag sieht nicht, was von vorne kommt. Wenn ich irgendwo dagegen fahre mit dem Fahrradhelm, habe ich einen Helm auf. Wenn ich mit dem Airbag dagegen fahre, da war keine Kamera und kein Sensor, bin ich halt doch mit dem Kopf gegen den Pfosten gefahren und der Airbag ist danach aufgegangen.
Schlechte Nachrichten also für Frisurbewusste. Zum Helm gibt es nach wie vor keine wirkliche Alternative. Wie merkwürdig das Verhältnis vieler Radler zum Helm ist, macht Lukas Reuscher von der Verkehrswacht in seinen Kursen mit einem Vergleich deutlich.
Wer von uns schützt sein Smartphone mit einer Schutzhülle? Und das sind nahezu 100%. Warum ist es beim Radfahren mit dem Fahrradhelm und dem eigenen Kopf nicht auch so?
Man tauscht ja auch schließlich lieber die Hülle aus als das Handy. Ebenso sieht es mit dem Helm aus. Spätestens, wenn er mal gebraucht wurde.
Wenn er einmal draufgefallen ist, der Helm hinüber. Auch kleinste Risse, die ich vielleicht gar nicht sehen kann, mindern den Schutz des Helmes. Deswegen bei Unfall auf jeden Fall tauschen. Ansonsten würde ich sagen, circa nach allen 5 Jahren, denn UV-Einstrahlung, Schweiß, Feuchtigkeit greift den Helm an und mindert dann auch die Schutzfunktion.
Und wie sollte man alle paar Jahre Geld besser investieren als in eine intakte Schädeldecke?
SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes berichtete. Der E-Bike-Trend ist unser Thema heute. Und mein Gesprächspartner in der Sendung ist Burkhard Stork vom Zweirad-Industrieverband ZIV. Und natürlich haben wir auch über die Verkehrswende gesprochen. Also, ob Fahrräder oder E-Bikes mehr Menschen dazu bringen, auf ein Auto zu verzichten. Für ihn, aus Verbandssicht, ist die Sache klar.
Wir sind von der Potenz des E-Bikes für die Verkehrswende vollständig überzeugt. Wir bewegen uns natürlich irgendwie zigtausende Kilometer im Jahr, aber das ist ja auf einzelne Wege aufgeteilt und Wege sind in der Regel kurz. 80% aller Wege, die wir machen, übrigens auch mit dem Auto, sind unter 10 Kilometer. Natürlich sind die perfekt mit dem E-Bike zu machen. Wenn ich, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern sich sicher fühlen auf der Straße, wenn wir das Gefühl haben, wir sind hier sicher und müssen uns nicht zwischen Kraft-Kfz unseren Weg suchen. Wenn es endlich gelingt, dem Fahrrad und gleichzeitig auch dem zu Fuß gehen, den Platz und die Rolle zu geben, die es eigentlich hat, dann kriegen wir die Verkehrswende über Nacht hin und dann können wir auch noch viel mehr E-Bikes produzieren. Das freut uns und das schaffen wir auch. Aber die Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge vernünftig genutzt werden können.
So sieht es also Burkhard Stork vom Herstellerverband ZIV und über den Beitrag von E-Bikes zur Verkehrswende und was dafür nötig ist. Darüber habe ich auch gesprochen mit Matthias Zimmermann. Er ist Landesvorsitzender des Fahrradverbands ADFC und gleichzeitig Verkehrswissenschaftler am KIT in Karlsruhe. Herr Zimmermann, wie stehen wir denn aktuell da in Sachen Fahrradfreundlichkeit?
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es viel angegangen wird und es sich auch Erfolge zeigen, aber wir, glaube ich, schon noch einen weiten Weg vor uns haben. Man merkt ja auch im Vergleich, es wird ja immer auf die Niederlande geschaut und auf Dänemark. Da sieht man halt, dass die einfach viel früher schon sich vom Auto gelöst haben oder auch gar nicht so eine autozentrierte Stadt überhaupt entwickelt hatten, sodass einfach dort die Straßenräume ganz anders sind und solche Dinge. Und da tatsächlich hört man immer, oh, müssen wir doch nur einfach so machen wie die. Ja, dazu passen nur leider unsere Städte nicht. Deshalb haben wir, glaube ich, da einen Grundnachteil erstmal und sind einfach hinter den anderen da deutlich hinterher. Aber jetzt vor allem für Baden-Württemberg merke ich aber schon, dass es einen sehr großen Drive gibt, da tatsächlich Verbesserungen vorzunehmen.
Stimmt das Tempo denn auch für Sie?
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen einen anderen Hintergrund, auch noch nicht nur als ungeduldiger Radchef sozusagen, sondern auch aus Wissenschaft oder auch aus Erfahrung mit Verwaltungen. Ja, auch größere Dinge wie Radschnellwege brauchen letztendlich Planungsverfahren. Selbst wenn das so aussieht, als ob das nur ein bisschen Asphalt auf der Wiese ist, gehört ja da schon auch deutlich mehr dazu. Und in den Städten wird ja immer wieder mal gesagt, da bräuchte man jetzt nur ein bisschen Farbe auf die Straße malen und letztendlich ummarkieren und solche Dinge. Aber richtig gute Radverkehrsanlagen, das kostet natürlich dann schon auch Zeit und Geld. 4 Meter Fahrbahn, vielleicht noch ein Gehweg und eben auch Bauwerke. Dann ist das eben vom Aufwand auch nicht wirklich viel weniger, als wenn man eine kleine Straße baut.
Die Fahrradindustrie freut sich jetzt, dass zum ersten Mal beim Verkauf, bei den Verkaufszahlen E-Bikes die muskelbetriebenen Fahrräder überholt haben und lobt eben auch deren Beitrag zur Verkehrswende. Sehen Sie das auch so?
Also ich glaube, sie haben Potenzial, aber es ist immer die Frage der Nutzung. Letztendlich, wir sehen das zum Beispiel aus dem Unfallgeschehen, dass Pedelec halt deutlich mehr im Freizeitverkehr gefahren wird. Nur das im Keller für den 1. Mai zu haben oder noch weitere Wochenenden bringt natürlich irgendwie Radverkehr, aber ersetzt ja auch keine anderen Fahrten. Die tatsächliche Verkehrswende erreiche ich ja eigentlich nur dann, wenn ich eben auch damit irgendwie von Autofahrten wegkomme. Aber es hat natürlich das Potenzial.
Matthias Zimmermann, der baden-württembergische Landesvorsitzende des Fahrradclubs ADFC. E-Bikes auf der Überholspur, das war unser Thema heute. Die Fahrradbranche ist zuversichtlich, dass es weiter bergauf geht und die Umsätze gerade dank der teureren E-Bikes weiter steigen. Für uns Kundinnen und Kunden gibt es vom Gebrauchtrad bis zum Leasing und aktuellen Rabatten, aber viele Möglichkeiten zum Sparen. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und schöne Fahrradtouren für die kommenden Frühlingstage. Mein Name ist Katharina Fortenbacher-Jahn. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben.